Meine lieben Brüder und Schwestern, ich will euch über ein Thema der Bibel sprechen, die Auserwählung des jüdischen Volkes. Und bevor ich anfange, lese ich aus dem Römerbrief, Kapitel 11. Paulus schreibt: So sage ich nun, hat denn Gott sein Volk, das jüdische Volk, verstoßen? Das sei ferne, denn ich bin auch ein Israeliter, von dem Samen Abrahams, aus dem Geschlecht Benjamins. Ich selbst und meine Frau, wir beide sind vom Stamm Juda. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, welches er zuvor ersehen hat. Oder wisset ihr nicht, was die Schrift sagt von Elia? Wer tritt vor Gott wider Israel und spricht: Herr, sie haben deine Propheten getötet und haben deine Altäre zerbrochen. Und ich bin allein übrig geblieben und sie stehen mir nach meinem Leben. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir lassen übrig bleiben 7000 Mann, die nicht haben ihre Knie gebeugt vor dem Baal. Also geht es auch jetzt zu dieser Zeit mit diesen, die übrig geblieben sind, nach der Wahl der Gnade. Ist aber aus Gnade, so ist nicht aus Verdienst der Werke, sonst würde Gnade nicht Gnade sein. Ist aber ein Verdienst der Werke, so ist die Gnade nichts, sonst wäre Verdienst nicht Verdienst. Wie denn nun? Was Israel sucht, das erlangt es nicht. Die Auserwählten aber erlangten es, die anderen sind verstockt. Wie geschrieben steht, Gott hat ihnen gegeben einen Geist des Schlafs, Augen, die nicht sehen und Ohren, die sie nicht hören, bis auf den heutigen Tag. Und David spricht: Lass ihren Tisch zu einem Strick werden und zu einer Berückung und zum Ärgernis und ihnen zur Vergeltung. Verblende ihre Augen, dass sie nicht sehen, und beuge ihren Rücken alle Zeit. So sage ich nun, sind sie darum angelaufen, dass sie fallen sollten? Das sei ferne, sondern aus ihrem Fall ist den Heiden das Heil widerfahren, auf das sie denen nacheifern sollten. Denn so ihr Fall der Welt Reichtum ist und ihr Schade ist der Heiden Reichtum, wie viel mehr, wenn ihre Zahl voll würde. Mit euch Heiden rede ich, denn dieweil ich der Heidenapostel bin, will ich mein Amt preisen, ob ich möchte die, so mein Fleisch sind, zu Eifern reizen und ihre etliche selig machen, denn so ihre Verwerfung der Welt Versöhnung ist. Was wird ihre Annahme anders sein als Leben von den Toten? Amen. Jesus ist als Jude geboren. Alle Apostel waren jüdisch. Es gibt in der ganzen Bibel kein einziges Wort, das von jemand anderem geschrieben wäre als von einem Juden. Es ist jüdisch gedacht. Und man muss sich irgendwie hineindenken in die jüdische Denkart, um die Bibel tiefer zu verstehen. Jeder spricht nach den Möglichkeiten, welche ihm seine Sprache gibt. In Hawaii haben sie, die insässigen Hawaiis, haben eine Sprache von nur 11 Buchstaben, die 5 Vokale und 6 Konsonanten. Und in dieser Sprache müssen sie sprechen. Sie haben sehr wenige Buchstaben und müssen daraus Worte komponieren. Wenn du die Bibel auf Japanisch liest, erfährst du nicht, dass die Mutter des Herrn Maria geheißen hat, denn sie haben den Buchstaben R nicht. Sie sind sicher, dass die Mutter Jesu Maria geheißen hat und nicht Maria. Im Russischen gibt es den Buchstaben H nicht. Man kann im Russischen nicht sagen Jehova. Sie sagen Jehova. Für Hindenburg haben sie immer geschrieben Gindenburg. H haben sie nicht. Und jeder kann nur mit dem Mittel, welches er zur Hand hat oder zum Mund hat. Er kann nur in seiner Sprache sich ausdrücken. Und Jesus und die Apostel hatten auch diese Schwierigkeit. Und nicht nur die Buchstaben sind anders. Die hebräische Sprache zur Zeit Jesus war eine sehr arme Sprache. Sie hatte nur 6500 Worte, Deutsch hat an die 40.000 Worte. Und so kommt es, dass Worte, die sehr wichtig sind, in der Bibel ganz fehlen. Es ist ein Buch mit so viel Gefühl. Das Wort Gefühl gibt es in der Bibel nicht, sie hatten es nicht. Man hat solche Emotionen manchmal, wenn man die Bibel liest. Das Wort Emotion gibt es in der Bibel nicht. Und viele andere solche Dinge. Man wundert sich, dass zu einem bestimmten Moment der Herr sagt, wer nicht hasst, Vater und Mutter, kann mir nicht nachkommen. Ja, was sonst hätte er sagen sollen? Wir können auf Deutsch sagen, wer das Reich Gottes nicht vorzieht, Vater und Mutter. Das tun wir ja immer, vorziehen. Also man heiratet und man zieht vor. Jetzt zieht man mit seiner Frau irgendwo hin, man zieht vor. Nicht? Das Vaterland ruft, mein Land wird angegriffen. Und dann ziehe ich vor Vaterland und verlasse Vater und Mutter. Aber vorziehen, das gibt es im Hebräischen nicht. Daher muss er dieses Wort sagen, hassen. Und man muss immer an die Sprache denken, in welcher Jesus und die Apostel gesprochen haben. Und nun zur Frage der Erwähnung des jüdischen Volkes. Es gibt in Bezug des jüdischen Volkes zwei Extreme. Es gab eine Zeit in Deutschland, wo man über das jüdische Volk als auserwähltes Volk ja nicht reden durfte. Es war Tabu. In keiner Kirche, in keiner Gemeinde wurde darüber gesprochen. Es erschien damals in Deutschland eine Zeitschrift, der Stürmer, die habe ich auch immer gelesen. Und in jeder Nummer stand wieder und wieder, die Juden sind unser Unheil. Und die Bibel sagt, das Heil kommt von den Juden. Es sind diese zwei Extreme. Nun, wurde wirklich das Judentum zum Unheil für die Deutschen? Das Judentum wurde hier angegriffen. Und die Deutschen haben dann später sehr viel darunter gelitten. Aber es gibt diese zwei Extreme. Wie steht es um die Juden? Sind sie das Heil oder sind sie das Unheil? Jetzt sind die Juden auserwählt oder nicht? Selbst wenn man an die Bibel nicht glaubt, es ist genug, die Zeitung zu lesen, um zu sehen, dass die Juden auserwählt sind. Israel ist ein so kleines Land. In einer Stunde ist man von Tel Aviv bis zur jordanischen Grenze. Also in einer Stunde Autofahrt ist man dort. Das ist das ganze Land. Vom Westen nach Osten oder zurück, eine Stunde. Vom Süden nach dem Norden sind es vielleicht 3 Stunden. Und das ist alles. Ein ganz kleiner Streifen. Wer von Ihnen weiß, wo Brunei ist? Es gibt eine Stadt, Brunei. Der ist in dem Völkerbund. Wer ist Brunei? Man hört nicht davon. Es ist so klein, es ist so klein. Es ist ein kleines Stück Gebiet im Norden Indonesiens, das wird niemals erwähnt. Aber Israel ist ebenso klein. Und jeden Tag sieht man auf der ersten Seite gewöhnlich Israel. Irgendetwas ist dort geschehen, etwas Gutes, etwas Schlechtes. Überall spricht man über Israel. Ja, warum nicht über Brunei? Und so viele andere Länder. Wer von Ihnen weiß eigentlich genau etwas über Bhutan? Bhutan ist auch ein Land. Es ist ein Königreich im Norden Indiens. Ach, ein König, haben sogar nicht nur ein Volk, sie haben sogar einen König, was kann noch besser sein? Also es wird von niemandem jemals erwähnt. Israel wird erwähnt, in allen Zeitungen, am Fernsehen hört man über Israel. Was ist denn mit diesem Land? 25% der Millionäre Amerikas sind jüdisch. Aber sie sind nur 3% der Bevölkerung. Aber 25% der Millionäre und 25% der Revolutionäre, so etwas wie die RAF, Rote Armee-Fraktion. 25% der Revolutionäre sind auch jüdisch. Die Banken in der Welt sind viel von Juden beherrscht. Die Kommunisten in der Welt, viele von ihnen sind auch jüdisch. Jedes Extrem. Nobelpreiswinner, eine große, große Anzahl sind Juden, die Nobelpreiswinner. unser Universum, unser Weltall, heißt das Einsteinsche Weltall, weil er die Gesetze der Relativität, die letzten Gesetze dieses Universums entdeckt hat. Und Einstein war auch ein Jude. Man spricht über die marxistische Welt. Marx war ein Jude, eine Welt, die den Namen eines Juden trägt. Und es gibt die christliche Welt. Christus war auch ein Jude. Und man hat zu wählen zwischen der christlichen Welt und zwischen der marxistischen Welt, letztendlich zwischen zwei Juden. Und wenn du immer nur fragst, welches Jahr haben wir heute? Selbst wenn er der größte Judenfeind ist, wird er dir sagen, es ist 1991. 1991, seit wann? Seit der Geburt eines Juden. Von damals zählt man die Zeit. Was ist es mit dem jüdischen Volk? Was ist mit dem jüdischen Volk? Ob du es liebst, ob du es nicht liebst, ob du religiös bist oder antireligiös, spielt keine Rolle. Das jüdische Volk ist im Zentrum. Nun, die Bibel erklärt, warum es im Zentrum ist. Die Bibel sagt, weil Gott Abraham erwählt hat, den Begründer des jüdischen Volkes, Abraham und seinen Samen. Nun, warum hat Gott Abraham erwählt? Das könnte man eigentlich verstehen. Er war wirklich ein ganz besonderer Mensch. In einer Welt des Heidentums und des Götzendienstes ist er zum Glauben gelangt, einen einzigen, unsichtbaren Gott. Die Juden haben noch die Tradition, der Vater von Abraham, Terach, sei ein, er machte Götzen, also diese kleine Statuetten von Holz und so, damit beschäftigt er sich. Und er schickte seinen jungen Sohn, den schickte er immer am Markt, um diese Götzen zu verkaufen. Und er kam immer ohne Geld zurück, er hatte nicht verkauft, weil ein alter Mensch kam und wollte einen Gott kaufen. Und Abraham fragte, ja, wie alt sind Sie? Und er hat geantwortet, 80. Jener glaubte, dass man mit 80 alt ist. Ich bin 82, ich glaube, ich bin noch jung. Aber jedenfalls, er fragte ihn, wie alt sind Sie? Er sagte, 80. Ja, aber diesen Gott hat mein Vater gestern geschnitzt. Wie kann dieser Gott, der gestern entstanden ist, Ihnen im Alter von 80 helfen? Und die Götzen blieben unverkauft und er bekam Prügel dafür. Und eines Tages, so sagt die jüdische Geschichte, wollte er endlich wissen, sind das Götter oder nicht? Und sein Vater hatte selbst einen kleinen Tempel, einen Götzentempel in seinem Haus. Und dort waren viele solche kleine Götter und ein ganz großer Gott. Und Abraham sagte seiner Mutter, mache mir eine wirklich gute, gute Speise, ich will sie den Göttern opfern. Und die Mutter war ja sehr froh, dass er den Göttern opfert. Und hat diese Speise vor dem großen Gott gestellt. Und er kniete den ganzen Tag. Götter, zeigt mir die Wahrheit. Und die Speise blieb ungegessen. Diese Götter bewegten sich nicht. Dann nahm er eine Axt und zersplitterte alle kleinen Götter und legte die Axt in die Arme des großen Gottes. Als der Vater zurückkam, sah er dieses Unglück und fragte, ja, was ist mit diesen Göttern geschehen? Ich habe ihnen Essen gegeben und die haben angefangen, sich zu streiten über das Essen. Jeder wollte es haben und die haben einer den anderen zersplittert. Das kann ja nicht wahr sein, die können sich ja nicht bewegen, die wissen von nichts. Dann sind sie ja keine Götter. Und dann nahm die Axt und zersplitterte auch den großen Gott. Und damit war er mit den Götzen ein für alle Mal fertig. Und er war der Erste, der an einen unsichtbaren Gott, aber an einen Gott glaubte. Gott muss ja unsichtbar sein. Ich sehe ja nicht weiter als einige Meter weit. Also wenn ein Gott nur so ist, dass er sichtbar ist, dann ist er ein sehr kleiner Gott. Dann kann er 5 Kilometer weiter, kann man ihn ja nicht mehr sehen, dann ist er ein sehr kleiner Gott. Gott muss unsichtbar sein und Gott muss einer sein, das wusste er bereits. Weil entweder gibt es mehrere Götter, die alle denselben Geist haben und dasselbe wollen, dann sind sie ja ein Gott. Und sind es Götter, wo jeder eine andere Meinung hat, da würden sie sich ja streiten und schlagen und da wäre ja die Welt in einem sehr jämmerlichen Zustand. Er glaubte an den einen, unsichtbaren Gott. Und nicht nur dies, er befreundete sich mit ihm. Er sagte sich, kann man denn mit diesem Gott nicht sprechen? Das war auch ein Experiment, man sucht. Ja, wie soll ich dazu kommen? Also erstens einmal will ich stille sein und sehen, ob er zu mir spricht. Und wenn man Stille in seinem Herzen macht, man soll aber wirklich Stille in seinem Herzen machen. Sag ihm nichts. Sie, redet er. Und Gott redete zu ihm, weil er Vertrauen hatte, wenn ich zu ihm rede, dann wird er das tun, was ich von ihm verlange. Zu uns redet er nicht, weil er sicher ist. Wir werden es nicht tun. Einer hat die Bibel gelesen, dass wenn du einen Berg sagst, er soll dich ins Meer werfen, wirft er sich ins Meer. Dann ging er vor einen Berg und sagte, Berg, wirf dich ins Meer. Und der Berg hat sich nicht geworfen. Dann sagte der Berg, ich habe ja gewusst, dass du dich nicht wirfst und dass meine Worte nicht sind. Hat nicht geglaubt an das, was er sagt. Aber er glaubte, wenn Gott spricht, dann kann ich das auch erfüllen. Und er verließ seine Familie, alles, sein Land, sein Reichtum, was er nur hatte, und ist Gott gefolgt. Und er hatte Beziehungen zu Engeln. Engel kamen zu ihm, besuchten ihn. Warum sie uns nicht besuchen, das fraget euch. Jesus sagt zu Nathanael, du wirst von nun an sehen, Engel über dich emporsteigend und niedergehen. Man kann Engel sehen, man kann mit Engeln Beziehungen haben. Er hat mit Engeln Beziehungen gehabt. Er war ein großer Mann. Man kann verstehen, dass Gott einen solchen Menschen auserwählt hat. Aber dann kommt etwas sehr Kurioses. Er hat ihn auserwählt und seinen Samen. Also alle seine Nachkommen. Einer kann ein sehr guter Mensch sein. Und leider kann sein Sohn oder seine Tochter ein Halunke sein. Das ist auch vorgekommen, nicht? Ein Heiliger kann einen Verbrecher zu Sohn haben. So viele Persönlichkeiten der Schrift, die gut sind. Samuel hatte schlechte Söhne. Eli war ein Hohepriester, hatte schlechte Söhne. Also, wenn du gut bist und auserwählt bist, das ist nicht kein Beweis, dass auch dein Same gut sein wird. Es kann auch umgekehrt kommen, dass ein sehr schlechter Mann sehr gute Kinder hat. Warum soll sein ganzer Stamm auserwählt sein? Ja, warum? Als meine Enkelin 5 Jahre alt war, fragte sie mich, warum gibt es so viel Warums? Sie war jüdisch und hat es gespürt, das stimmt etwas nicht. Das Wort Warum. Warum musst du die Frage Warum stellen? Gibt es diese Frage überhaupt nicht? Im Hebräischen gibt es ein Wort Lama. Das kennt ihr alle. Jesus hat am Kreuz gesagt, Eloi, Eloi, Lama, Sabachthani. Nun, die hebräische Sprache wieder, ich habe Ihnen gesagt, sie ist sehr arm. Im Deutschen gibt es Warum. Gibt es Wofür. Warum bedeutet, welches war die Ursache? Wofür bedeutet, welcher ist der Zweck? Warum hast du das getan? Ich werde dir die Ursache sagen, warum ich es getan habe. Wofür? Ich bezwecke dies und dies, nicht? Lama bedeutet beides, weil die Sprache sehr arm ist. Wenn du Psalm 22 liest, auf Hebräisch, dort fängt ja der Psalm damit an, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Eloi, Eloi, Lama, warum hast du mich verlassen? Du bekommst keine Antwort darauf. Jesus hat am Kreuz keine Antwort bekommen und im Psalm ist keine Antwort, warum das geschehen ist. Aber wenn du die Frage stellst, wofür, zu welchem Zweck das geschehen ist, hast du die Antwort im Psalm selbst. Die ersten Verse sind verzweifelt und du fragst dich ja, wofür bin ich verzweifelt? Damit du solch eine Herrlichkeit kennst. Das Ende des Psalms 22 ist ja wunderbar, nicht? Dann hast du die Antwort. Stell dir die Frage, warum nicht? Und dein Leben wird so viel glücklicher werden. Liebe, liebe Kinder, nehmt es mir nicht übel, wenn ich euch Kinder nenne. Ich bin zwar selbst noch jung, erst 82, aber ihr seid ein bisschen jünger. Ihr seid ein bisschen jünger. Und unser Leben ist so unglücklich, weil wir uns oft die Frage stellen, warum? Wir haben Fragezeichen. Im Hebräischen gibt es kein Fragezeichen. In der ganzen hebräischen Bibel gibt es kein Fragezeichen. Warum soll man Fragezeichen? Stell dir keine Fragezeichen und dann wirst du dieses Problem nicht mehr haben. Warum hast du ein Problem? Warum hast du ein Problem? Einmal hatten wir eine Sitzung, ich gehöre, wie viele von Ihnen wissen, zu der Organisation Hilfsaktion für die Märtyrerkirche. Diese Organisation existiert in ungefähr 40 Staaten. Und wir haben auch in Amerika einen Sitz. Und das amerikanische Komitee hatte eine Sitzung in meinem Hause. Und da waren einige traurige Probleme, wie es ja im Leben vorkommt. Und hatten wahrscheinlich lange Gesichter. Und meine Enkelin, vielleicht 5 oder 6 Jahre alt, spielte mit einer Puppe auf dem Teppich. Und wir waren sicher, sie interessiert sich nicht über das, was wir reden. Zu einem bestimmten Moment unterbricht sie mich und fragt mich: Großvater, wo steht das Wort Problem in der Bibel? Ich sage ihr, es steht nirgends in der Bibel. Aber ihr seid ja alle Christen. Warum seid ihr so traurig über etwas, das nicht in der Bibel steht? Wir waren sprachlos. Wir waren sprachlos. Seit damals habe ich das Wort Problem niemals mehr gebraucht. Es steht in der Bibel nicht. Warum soll ich mir den Kopf zerbrechen? Ich habe genug Kopfzerbrechen, die Bibel zu verstehen. Noch etwas hinzuzustellen, noch ein anderes Kopfzerbrechen, das braucht man nicht. Fragezeichen gibt es in der Bibel nicht. In der hebräischen Bibel. Fragezeichen gibt es nicht. Und das Wort warum, die Frage warum, ist eine sehr plagende Frage. Aber sie hat keine Berichtigung. Wenn du dir die Frage warum nicht stellst, wird das Leben so viel ruhiger. Ich spreche zu Ihnen als ein Mensch, der viel, viel gelitten hat. Nicht nur, dass ich in kommunistischen Gefängnissen war, ich war auch in faschistischen Gefängnissen. Aber von Kindheit auf habe ich sehr, sehr, ich hatte eine sehr, sehr bittere Kindheit und eine bittere Jugend und kenne jetzt noch mehr Leid, als ich je in kommunistischen Gefängnissen gehabt habe. Aber das Warum, das habe ich aus meinem Leben ausgeschaltet. Lama bedeutet wofür, wozu dient dieses ganze Ding? Warum muss ich leiden? Warum müssen andere leiden? Es gab einen Missionar zwischen den diesen wilden Stämmen in Australien, Aboriginale heißen ja, zwischen diesen wilden Stämmen, ganz wild, ganz wild. Und hat sich dort geplagt zwischen ihnen. Und jetzt war er über 90 alt geworden und war sehr, sehr krank und mit großen Schmerzen. Und man musste ihn bringen dort vom Urwald in die Stadt und es war sehr schwer. Und die mit ihm reisten, lasen ihm aus der Bibel vor und er sagte, gebt mir die Bibel und er warf sie in den Busch und sagt, die ganze Sache ist nicht wahr. Ich habe mein ganzes Leben diesem Ding gewidmet. Ich habe keine Antwort. Warum lässt Gott mich leiden? Dann schmeißt das Wort warum weg. Er konnte das Wort warum nicht wegschmeißen. Es kam zu einem gläubigen Pfarrer. Leider gibt es den Unterschied. Nicht alle Pfarrer sind gläubig. Es sollte anders sein. Aber zu einem gläubigen Pfarrer kam ein Mann, und sagte, ich bin so geplagt in meinem Leben, in der Familie habe ich solche Schwierigkeiten und in meinem Beruf und krank, so viel und ich habe keine Antwort auf die Frage, warum. Und der Pfarrer sagte ihm, gehen Sie in die Kirche und knien Sie vor dem Altar 2 Stunden lang. Und dann werden Sie Ruhe haben. Aber Herr Pfarrer, glauben Sie wirklich, dass nach 2 Stunden irgendeine Stimme von Gott kommen wird, die mir erklären wird, was mit Ihnen geschieht? Nein. Aber wenn Sie 2 Stunden ruhend vor Gott knien, werden Sie sehen, dass man stundenlang leben kann, ohne eine Antwort zu haben. Ich habe keine Antwort, warum ich 14 Jahre im Gefängnis war. Welche übrigens nicht viele waren, 14 Jahre. In Albanien wurde eine Schwester von uns, eine Schwester im Glauben, 39 Jahre lang im Gefängnis gehabt. Sie wurde verhaftet, als sie ein Baby von 6 Monaten hatte. Sie wurde mit dem Baby verhaftet. Gut, sie war eine Verbrecherin, so betrachten sie die Kommunisten. Aber das Baby hatte kein Verbrechen begangen. Aber sie war das Baby dieser Schwester und wurde auch 39 Jahre im Gefängnis. Das hat niemals die Freiheit gesehen, dieses Baby. Und nach 39 Jahren, jetzt ändern sich ja die Sachen ein bisschen in Albanien, jetzt ist sie hinausgekommen, jetzt ist sie in Chicago. Und wenn du die Frage, warum stellst, wirst du sehr, sehr unglücklich sein. Aber ich konnte 14 Jahre im Gefängnis verbringen. Ich war im Gefängnis, das war eine Plage. Ich hatte aber eine andere Plage nicht, die Plage des Warums. Andere haben 2 Plagen. Bei jedem Schmerz haben sie 2 Plagen. Ich habe den Schmerz und ich habe den Schmerz, dass ich auf das Warum keine Antwort habe. Verzichte auf das Warum. Wozu brauchst du das Warum? Du wirst niemals eine Antwort auf das Warum bekommen. Frag dich, wofür? Wofür hat Jesus so viel leiden müssen? Und es steht geschrieben, er wurde vervollkommt durch das Leid, nicht? Er wurde vervollkommt. Es war zu seinem Guten. Er hätte niemals die Herrlichkeit gehabt, die er jetzt hat, wenn er nicht vom Thron herabgestiegen wäre und all das erlitten hätte, wäre er für uns kein Erlöser. Er hätte nicht so vielen Glück und Freude gebracht. Und man kann nicht Millionen von Menschen Glück und Freude bringen, ohne die Freude selbst zu empfinden. Er hat jetzt eine ganz andere Freude, als er sie früher gehabt hat. Stell ihn niemals die Frage, warum? sondern wozu? Das jüdische Volk hat allerlei Erzählungen und Traditionen über seine großen Menschen und es wird erzählt, dass Moses einmal bei einem Brunnen saß, in Meditation versunken. Er war ja so gottgläubig und im Gespräch mit Gott. Und irgendwie bemerkte er, dass einer gekommen ist zum Brunnen, Wasser vom Brunnen gezogen, hat getrunken und sehr froh, dass er das in der Wüste gefunden hat, zog er weiter. Aber als er sich über den Brunnen beugte, fiel ihm ein Beutel mit Geldmünzen in den Sand. Das macht keinen Lärm, er bemerkte es nicht. Er ging weiter. Nach einer Zeit kam ein zweiter von diesem Brunnen zu trinken und er fand den Beutel. Sehr froh. Ein Beutel, niemandem gehört es, es ist in der Wüste. Er steckte es in seinen Gürtel und ging weiter. Und dann kam ein dritter und trank auch von diesem Brunnen, aber er war sehr müde und legte sich im Schatten des Brunnens schlafen. Und in der Zwischenzeit hat er der Erste entdeckt, dass er seinen Beutel verloren hat. Und er kam zurück. Und er fand den Dritten. Er fand aber den Beutel nicht, es war ja klar, in der Wüste. Wer war hier in der Wüste? Nur dieser war in der Wüste. Und er rüttelt ihn auf. Was ist mit meinem Beutel? Hast du ihn genommen? Hast du ihn gesehen? Was für ein Beutel? Erzähl mir doch keinen. Hier war ja niemand. Wir sind hier in der Wüste. Wo ist mein Beutel? Ich habe keinen Beutel genommen. Er tötete diesen Menschen. Er tötete diesen Menschen. Und jetzt flüchtet er. Man wird ihn ja verhaften. Man wird ihn ja mit Tod bestraft. Und Moses hat sich das alles angesehen, während er in Ruhe meditierte. Neben dem Brunnen. Und er sagte zu Gott, nun siehst du, warum Menschen nicht an dich glauben. Ich wage dir zu sagen, du tust ja alle Dinge falsch. Dieser Mensch hat geschuftet, um sich das Geld zu verdienen. Jetzt hat er das Geld verloren, weil er sich gebeugt hat, um Wasser zu trinken. Hätte es ihn ja aufmerksam machen können, auf den Beutel, dass er ihn verliert. Der zweite war ein Lump, der niemals gearbeitet hat, und er findet einen Beutel voll mit Gold. Das ist auch nicht gerecht. Und der dritte, der ganz unschuldig war, der wird getötet, ohne irgendein Verbrechen begangen zu haben. Und dieser wird zum Töter. Und diese ganze Sache stimmt nicht. Daher glauben Leute nicht an dich. Und Gott antwortete Mose, ich kann nicht mit jedem Antwort geben auf alle seine Fragen, aber weil du ja mein Moses bist, werde ich dir für einmal, aber nur dieses einmal erklären, was hier vorgekommen ist. Der Erste, der das Geld verloren hatte, war ein Dieb. Das war gestohlenes Geld. Und es sollte nicht bei ihm bleiben. Der Zweite, der das Geld gefunden hat, der war der Sohn desjenigen, von dem der Erste das Geld gestohlen hat. Und hat es zurückbekommen, dass er was seines ist. Ja. Und der Dritte, der getötet wurde, war ein Mörder, welcher aber der Polizei entgangen ist. Man konnte ihn nicht finden. Aber er war bei mir in der Rechnung, er verdient die Todesstrafe. Daher hat er die Todesstrafe bekommen. Es gibt für alles irgendeine Erklärung. Aber ich kann den Leuten nicht nachlaufen, bei jedem Schritt ihnen erklären. Sie könnten auch diese Erklärungen nicht fassen. Ihr Verstand hier auf Erden ist noch zu klein. Und die Frage, warum, ist eine Frage, die die Menschheit verunglückt. Auf die Frage, warum hat Gott die Juden erwählt, das ganze Volk, nicht nur Abraham, ist die Antwort, stelle keine Fragen an Gott. Du bist viel zu klein, um seine Wege zu verstehen. Wenn ich einen Gott verstehen würde, würde er kein Gott sein. Wenn ich Sohn eines Mathematikprofessors bin und wenn ich 5 Jahre alt bin und er mir seine ganze Mathematik erklären kann, dann ist er ein dummer Mathematikprofessor. Er weiß ja nur so viel Mathematik, wie viel ein Kind von 5 Jahren verstehen kann. Er muss ja mehr Mathematik kennen, als ein Kind verstehen kann. Und wenn er ein Gott ist, dann muss er Dinge verstehen, die ich nicht verstehen kann. Dann ist er ja Gott und ich nur Mensch. Ein kleiner Mensch. Ich muss es ihm überlassen und ohne dieses Warum leben. Aber wofür? Das hat einen Sinn. Lama. Wofür? Es dient, alles dient. Jesus hat leiden müssen. Er wurde vervollkommt, er selbst wurde vervollkommt und bekam diese Herrlichkeit dank seinem Leiden. Das steht im Hebräerbrief geschrieben. Und wozu? Lama hat er gelitten, um uns, Millionen von Menschen in der ganzen Welt, während der ganzen Geschichte zu erlösen, in den Himmel zu bringen. Es hat einen Sinn. Es hat einen Sinn. Ich stelle dir die richtige Frage. dann wirst du auch die richtige Antwort bekommen. Lama, wofür hat Gott das ganze jüdische Volk auserwählt? Für einen Zweck? Für einen Zweck. Sehr interessant ist im Griechischen, das Neue Testament fängt mit einer Genealogie Jesu an, also alle seine Vorfahren steht aufgeschrieben. Im Griechischen, also im Deutschen steht, Abraham zeugte Isaac und Isaac zeugte Jakob und Jakob zeugte Juda und so weiter. Und, der und. Im Griechischen steht nicht geschrieben und, sondern aber. Abraham zeugte Isaac. Netter Bursch. Aber, hat auch seine Fehler gehabt. Gut, Isaac war nicht mehr. Isaac zeugte Jakob. Jakob. Nicht alles bei ihm hat gestimmt. Aber, er zeugte Juda. Wahrscheinlich ein bisschen besser. Aber, war auch ihm hapert etwas. Aber danach kommt Peretz. Ja, Peretz, was ist das schon für ein großer Mensch? Aber. Es zielt zu etwas. Wofür? Zu welchem Zweck? Und dann auf einmal wird eine geboren, Maria. An ihr ist nichts auszusetzen. Sie war ein frommes, tugendhaftes, heiliges, reines Mädchen. Das ist schon sehr schön. Aber es gibt auch noch etwas Besseres als dies. Und aus Maria wurde Jesus geboren. Punkt. Fertig. Kein Aber mehr. Was ist das? Und so ist es. Das deutsche Volk wurde auserwählt für seine Berufungen. Jedes Volk hat seine Berufung, muss diese Berufung entdecken. Es hat viele große Menschen gegeben und viele große Heilige gegeben. Und die Engländer und die Russen, jeder hat seine Heiligen gegeben. Wir werden auserwählt nicht weil, nicht warum. Nicht diese Frage wurde beantwortet. Es gibt keine Antwort darauf, warum du auserwählt bist. Warum du und nicht dein Bruder? Warum ist dein Bruder nicht auserwählt worden? Warum war dein Vater nicht auserwählt? Auf diese Frage gibt es keine Antwort. Es ist eine dumme Frage. Nicht warum, sondern wofür wurde ich auserwählt? Was kann ich tun? Wie kann das nützen? Es kann auch meinen Kindern, meiner ganzen Familie nützen. Ich bringe Heiligung auch zu meiner Familie. Ich bringe das Erlösung zu meiner Familie und zu meinen Freunden und so weiter. In diesem Sinne, wir sind auserwählt worden, für einen bestimmten Zweck. Die Juden sind auserwählt worden. Es steht geschrieben, wenn sie zurückkehren werden zu Christus, dann wird Leben von den Toten sein. Man erwartet ein großes Feuer im Christentum, wenn die Juden zurückkehren werden. Und jetzt gerade ist die Zeit, wo viele, viele Juden zum Glauben gekommen sind. Unter anderem auch sehr große Juden. Und dies ist eines der Zeichen der Endzeit, dass wir eine große Erweckung und einen großen Sieg im Christentum erwarten. Ich habe natürlich nicht die Zeit dazu, in Details einzugehen, aber ich selbst habe große Persönlichkeiten des Christentums im jüdischen Volk gekannt. Eine war Marica Gerő, eine ungarische Jüdin. In der Zeit des Faschismus wurden alle Juden aus Ungarn nach Deutschland geschickt, in die Vernichtungslager. Und ausgenommen, dort war eine katholisch-faschistische Regierung in Ungarn und die hatten das Gesetz gegeben, dass wenn ein Jude, rassischer Jude, geboren ist von Eltern, die bereits christlich waren, also von Geburt aus war er Christ, dann wird er ausgenommen, dann ist eine Ausnahme, dann kommt er nicht in das Vernichtungslager. Marica Gerő, beide ihre Eltern waren getaufte Juden. Sie war von klein auf reformiert. So, sie musste nicht ins Vernichtungslager gehen. Und sie hat auf diese Ausnahme verzichtet. Sie hat den Behörden gesagt, ich bin voll Jüdin. Sie wollte in das Vernichtungslager gehen, um dort im Vernichtungslager, die war in Auschwitz, sie wollte dort den Jüdinnen bezeugen über Christus, um sie zum Glauben zu bringen. Irgendwie, also nicht alle wurden dort getötet, einige sind von dort losgekommen. Die waren dann wir hatten in Rumänien ein Heim für diese, also sie fuhren durch Rumänien nach Israel und wir hatten ein Heim für sie. Ich habe sie dort persönlich gekannt und auch die anderen Jüdinnen, die mit ihnen waren, sie sprachen niemals über Marica anders, unser Engel Maritza, sie war ein Engel dort gewesen. Sie gab dort Mut und sie gab dort Hoffnung des ewigen Lebens. Und sie hat ein so schönes Lächeln gehabt. Sie brachte ein Lächeln in einem Todeslager. Das war eine Christin aus dem jüdischen Volke. Ich habe Isaac Feinstein gekannt, der für seinen Glauben getötet wurde. Er war ein Märtyrer des Glaubens. Er hat in meiner Bekehrung eine große Rolle gespielt. Also in einer Stadt aus Rumänien, Jassy, dort wohnten viele Juden. 11.000 Juden wurden an einem Tag getötet. Sie wurden in Viehwaggons zusammengepfercht. Es war im Sommer, im Juli, in dieser großen Hitze. Es war kein bisschen Luft. Unzählige solche Waggons. Und die wurden und sind erstickt in diesen Waggons. Nun, im Maße, in welchem diese erstickten, warf man die Leichen hinaus. Und dann diejenigen, die zurückgeblieben waren, die hatten ein bisschen Luft. Und die haben überlebt. Und die erzählten, dass Feinstein vor seinem Tod, er hatte neben sich einen Rabbiner, der auch vor dem Tod stand. Er sagte dem Rabbiner, jetzt ist für uns die Zeit, die Psalmen zu sagen. Und er sagte ihm die Psalmen und sagte aus den Psalmen über Jesus, die Prophezeiungen über Jesus und starb dann mit dem Kopf auf der Schulter dieses Rabbiners bis zum Ende treu. Und ich könnte Ihnen von vielen erzählen, von Maria und Wladimir Davidmann. Davidmann ist ein Jude, der sich in Rumänien bekehrt hat zum Glauben. Er wurde von seiner fanatischen Familie getötet, weil er zum Christentum übergegangen ist. Und seine Schwester kam dann zum Christentum, als sie ihn für Christus sterben sah, kam seine Schwester zum Glauben, die habe ich auch persönlich gekannt, ein nettes, junges Mädchen. Und sie wurde auch geschickt in ein solches Lager. Also es war in der Ukraine, sie wurden nach der Ukraine verschleppt und die mussten Gräber graben für alle diese Juden und dann wurden sie erschossen. Aber für tausende von Leuten ein Grab zu graben, das dauert ja eine Zeit. Und während dieser Zeit sprach sie zu den anderen Jüdinnen über Gott, über Christus, mit so schönen, mit so ruhigen Worten, mit einem solchen Lächeln am Gesicht überzählt. Sie war über den Tod nicht erschrocken. Und dann kommt ein deutscher Offizier auf sie zu und fragt sie, sind Sie Christin? Ich sagte, ja, von ganzem Herzen. Sie werden nicht sterben. Das war ein Christ in der deutschen Armee und der hat sie überhört, wie sie mit den anderen Gefangenen über Christus spricht. Sie hat jüdisch gesprochen. Ihr wisst, es gibt diese jüdische Sprache, die den Deutschen sehr ähnlich ist. Sehr, sehr, sehr ähnlich. Er hat verstanden, worum es sich handelt. Und er hat seine Freiheit und sein Leben riskiert und hat dieses Mädchen vom Tode gerettet. Es gibt solche Christen aus dem jüdischen Volke. Und wir haben das Versprechen Gottes, dass wenn die Juden nur zurückkehren werden, wird das Leben aus den Toten sein. Ja, warum? Lass doch das, warum? Freu dich! Jesus hat nicht gesagt, Lama Sabachthani, warum ist mir dies geschehen? Wozu ist es mir geschehen? Und hatte auch die Antwort, zu deiner Verherrlichung und zur Erlösung der Menschheit. Es gibt sehr vieles Schöne im Hebräischen. Im Hebräischen haben die Zeitwörter, kennen keine Zeit. Es gibt keine Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft im Hebräischen. Im Deutschen kann man sagen, ich esse, ich aß, ich habe gegessen, ich hatte gegessen, ich würde essen, ich werde gegessen haben. Also im Hebräischen gibt es dieses Ganze nicht. Man lebt außerhalb der Zeit. Zeit ist ja etwas nach dem menschlichen Verstand. In Papua-Neuguinea, dort ist ja sehr wild, dort haben Missionare gearbeitet und viele zum Glauben gebracht und einen Häuptling dieser Wilden, der sich bekehrt hat, den brachten sie noch vor 60 oder 100 Jahren zu einer Konferenz, Missionskonferenz in Deutschland, um zu zeigen, schau her, was wir geleistet haben. Und als er zurückkam aus Deutschland, haben ihn die anderen, die bekehrten Wilden, gefragt, ja, was sind die Deutschen? Man soll ja nichts Schlechtes über einen Menschen reden. Das ist ein ganz allgemein nettes Volk, aber etwas in ihrem Verstand klappt nicht. Was klappt nicht? Sie haben ein Ding, das Sie hier an den Arm legen. Und das macht die ganze Zeit TikTok, 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 TikTok. Und das verdirbt Ihnen die ganze Lust am Leben. Immer sieht man Sie besorgt, jetzt habe ich 20 Minuten verloren, jetzt habe ich eine halbe Stunde verloren. Sie haben nämlich die Zeit eingeteilt, Sekunden, Minuten, Stunden und sind immer besorgt und immer traurig. Über was mit diesen Stunden? Schmeiß doch dieses TikTok weg. Und dann wird es doch viele, ich sage, starr da mit dem Missionar. Die haben nämlich in Deutschland Kutschen ohne Pferde, er meinte Autobus. Und ich musste, wir warteten auf diese Kutsche ohne Pferde und sie war gerade da und der Missionar sagt, laufen wir, dann packen wir es. Und dann sind wir gelaufen, wie viel wir nur konnten und packten es. Und als wir drinnen waren, sagte der Missionar, jetzt haben wir 10 Minuten gewonnen. Ich habe ihn gefragt, und was tun wir mit den 10 Minuten? Wozu braucht man dieses ganze Ding? Im Hebräischen gibt es dieses nicht. Diese Einteilung der Zeit, die gibt es nicht. Man lebt außerhalb der Zeit. Es ist so schön außerhalb der Zeit. Also ein Prediger sollte eigentlich zeigen, was in der Bibel richtig ist. In der Bibel dürfen keine Fehler sein, sonst ist sie nicht mehr die Bibel. Ich werde Ihnen zeigen, was in der Bibel falsch ist. In der Bibel ist ein grammatikalischer Fehler. Also in der Bibel sollte nicht einmal grammatikalischer Fehler sein. Es steht geschrieben, Jesus ist, Jesus war, ist und wird in aller Ewigkeit dasselbe sein, nicht? Das stimmt grammatikalisch nicht. Im Hebräerbrief, im Kapitel 13, steht es so geschrieben, Jesus ist derselbe, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Das stimmt nicht. Er kann nicht ist gewesen sein. Jesus ist derselbe gestern. Das geht nicht. Jesus war derselbe, war gestern, ist heute und wird morgen sein. Das ist grammatikalisch das Richtige. Und aber hier in der deutschen Bibel und auch so in der griechischen Bibel, er ist gestern, er ist heute, er ist noch morgen auch. Das stimmt ja gar nicht. Wie kann man das ist, Gegenwart, verwenden für die Vergangenheit? Jesus ist der Einzige, der gestern ist. Für mich ist das gestern vorbei. Wenn ich gestern etwas Falsches getan habe, ich kann es nicht mehr gut tun. Ich kann mich entschuldigen. Ich habe ein schlechtes Wort gestern gesagt. Ich kann mich dafür entschuldigen. Ich kann es aber nicht mehr ungesagt machen. Ich habe gestern etwas gestohlen. Ich kann es eventuell zurückgeben. Aber der Diebstahl ist geblieben. Ich habe jemanden beschmutzt. Ich habe jemanden, was ich getan habe. Das gestern ist für mich weg. Ich kann es nicht mehr. Ich habe ein Ei aus der Hand fallen lassen. Ich kann das Gelbe und das Weiße wieder sammeln. Ich kann es in die Schale stecken. Ich kann die Schale kleben. Aber ein Hund kommt da nicht mehr hinaus. Was geschehen ist, geschehen. Das Gestern ist nicht mehr. Das Gestern ist nicht mehr. Und wir haben alle in unserem Gestern und in unserem Vorgestern waren noch schreckliche Dinge. Und die sind vorbei, vorbei, vorbei. Ich kann Verzeihung von Gott bekommen, Verzeihung von Menschen. Ich kann alles. Ich kann es nicht ungeschehen machen. Nur einer kann. Er ist gestern. Er ist noch dort. Und er kann das gestern verwandeln. Ist es nicht schön? Und in der Bibel steht über den König Hesekia geschrieben, der war schwer krank. Und dann kommt Jesaja zu ihm und sagt, ärgere dich nicht, du wirst leben. Ich habe mit Gott darüber besprochen. Und Jesaja und Hesekia, ein richtiger Jude, sagt, du sagst mir dies. Ich muss aber einen Beweis haben, gib mir ein Zeichen, dass ich nicht sterben werde. Das Zeichen ist, dass auf der Sonnenuhr wird der Schatten zurückgehen, 10 Grad, nicht? 10 Grad. Also sagen wir, es war 6 Uhr Nachmittag, es wird wieder 8 Uhr in der Früh auf der Sonnenuhr. Stellt euch vor, was das für ein Glück ist. An jenem Tag, um 8 Uhr in der Früh, er war krank. Und seine Frau hat ihm auf einer, wie man das nennt, hat ihm gebracht, Tee und zu essen. Ach, ich sage dir ja immer, ich will den Tee heiß. Was ist das schon für ein Tee? Lauwarm. Und dieses Ei, du weißt, ich liebe weiche Eier. Und dieses ist so hart. Nimm das alles weg. Was? Dann geht sie weg. Traurig. Sie hat eine Träne in den Augen. Da sagt, ich hätte ja anders mit meiner Frau sprechen sollen. Er kann sich bei ihr entschuldigt haben. Er hat aber schlecht gesprochen. Das kann er nicht mehr wieder gut machen. Nicht? Vielleicht, damals gab es Sklaven. Vielleicht in seiner Aufregung, krank und der Sklave hat etwas falsch getan, gab ihm 2 Ohrfeigen. Dann hat er gesagt, ich bin ja ein König in einem auserwählten Volk, ich soll einem Sklaven keine 2. Aber er hat sie gegeben. Kann er nicht mehr wieder gut machen. Aber an jenem Tag ist etwas geschehen. Um 6 Uhr Nachmittag war wieder 8 Uhr in der Früh. Der Schatten auf der Sonnenuhr war zurückgegangen. Und er ist wieder in der Früh. Und die Frau kommt wieder mit der Tasse, das mit all diesen Dingen. gefällt es nicht, dass die Milch nicht sehr heiß ist und dass das Ei hart gesotten ist, aber lächelt zu ihr, das Ei wie das Ei und der Tee wie der Tee, aber dich habe ich lieb, komm, ich will dir einen Kuss geben. Er kann mit dem Sklaven sich anders benehmen, er hat den Tag wieder zurück. Nur Gott kann das machen, nicht? Jesus ist, nicht er war in der Vergangenheit, er ist in der Vergangenheit und macht alles, was du falsch gemacht hast, das macht er wieder gut. Das gestern ist, das kann nur Jesus machen, nicht? Das kann nur Jesus machen. Außerhalb der Zeit leben, außerhalb der Zeit leben. Es steht im Johannes-Evangelium Kapitel 2, dass, also bei der Hochzeit von Kana verwandelt er Wasser in Wein und dann fragt ihn einer dort, aber alle geben zuerst den guten Wein und dann einen schlechteren. Aber du hast den besten Wein für zuletzt gelassen. Was ist der beste Wein? Vielleicht kennen sich einige von Ihnen bei aus. Der beste Wein ist alter Wein, nicht? Also er hat Wasser in alten Wein verwandelt. Das war nicht ein Wein, welcher damals entstanden war. Hat er so gemacht, dass er immer Wein gewesen war. Und wenn ich mich heute bekehre und wenn ich in den Himmel komme, wird nicht Engel dem einen oder dem anderen zuflüstern, weißt du, wer das ist? Ach, Richard Wurmuth, ich werde besser dir nicht sagen, was für ein Mensch das war. Eine hässliche Sache. Ich werde dir nicht erzählen, das ist die feinste Art, übel zu reden über einen anderen. Man sagt, ich will dir nichts sagen. Einige von uns haben auch diese Art, über einen Menschen zu reden. Ja. Und die Engel werden nicht sagen, weißt du, der war so etwas. Gibt es nicht. Nein, ich war von Anfang an auserwählt. Von Anfang an war ich ein Kind Gottes. Ich war noch nicht auf dieser Welt. Bevor die Welt erschaffen wurde, wurde ich bereits als Heiliger auserwählt. Das ist was ganz anderes. Ich werde nicht jetzt aus Wasser Wein, sondern wenn er das Wasser in Wein verwandelt, macht er, dass dieser Wein von immer gewesen sein soll. Nur er kann es machen. Er kann das gestern. Er ist im Gestern. Er verwandelt die Vergangenheit in Gegenwart. Das ist etwas ganz anderes. Das ist, was er tun kann. Und alles wird schön. Es steht in Jesaja 1, steht ein so wundersamer Vers. Wenn deine Sünden rot werden wie Scharlach, werden sie, die Sünden, nicht der Sünder, die Sünden, werden weiß werden wie der Schnee. Kannst du dir das vorstellen? Es steht nicht geschrieben, der Sünder wird weiß werden. Seine Sünden waren ja Verbrechen, waren gemein. Aber er, durch die Vergebung Gottes, wird weiß. Nein, die Sünden werden weiß. Die Vergangenheit, die ganze Vergangenheit wird anders. Ich kann die Vergangenheit nicht mehr ändern. Er verändert die Vergangenheit. Da war einer, Zacchaeus. Der war, was man heute sagen würde, ein Betrüger, ein Schurke. Und wenn einer ihm Geld gab, konnte er vergessen. Das bekam er nie zurück. Und ein Jude hat diesen Fehler gemacht. Er hatte ein kleines Kapital, sagen wir 10.000 Mark, und wollte damit ein Geschäft machen. Mit 10.000 Mark kann man kein Geschäft machen. Zacchaeus hat ihm versprochen, gib mir das Geld und du bekommst es mit Zinsen zurück, hat ihm das Geld anvertraut und hat es niemals mehr wieder gesehen. Und dann, nach ein paar Monaten, bekehrt sich Zacchaeus und gibt ihm 40.000 Mark zurück. Er steht, hat jedem viermal so viel zurückgegeben, jetzt hat er 40, damit kann er schon ein Geschäft anfangen. Also er hat sich bereichert dadurch, dass er dem sagt, die Sünde von Zacchaeus wurde weiß, nicht nur er, der Sünder wurde weiß, die Sünde wurde weiß. Die Sünde wurde der Ursprung der Bereicherung dieses anderen. Wir kommen in eine ganz andere Welt, eine Welt nicht eingeteilt in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, sondern eine Welt, in welcher außerhalb von Zeit und Dimension unser Heiland, der unser Freund ist, regiert. Und das macht uns fröhlich unter der Bedingung, dass wir das Wort warum aus einem Wörterbuch aufstreichen. Anstatt warum, ihr habt ja wahrscheinlich ihre Leiden, wo jemand 100 Leute versammelt sind, sind hunderte Arten von Leiden versammelt. Ihr habt eure Leiden. Fragt euch nicht warum, sondern wozu. Warum bin ich ins Gefängnis gelangt? Ja, warum? Wozu? Jetzt bin ich mit Mördern, mit Dieben, die könnte ich ja zum Glauben bringen. Warum soll ich unter dem Druck der Kommunisten sein? Ja, die Kommunisten kommen ja nicht zur Gemeinde. Da muss ich dort kommen, wo sie sind. Die sind im Gefängnis und erwarten mich dort. Dort haben sie auf mich gewartet, nicht? Das hören sie mich an. Hier werden sie nicht kommen, mich anzuhören. Man soll sich immer fragen, Und jetzt um nicht zu enden mit dem Kommunismus, die Anwendung auf das heutige Leben. Eine Tatsache aus Amerika, ein Mädchen hatte dort, sie hatte immer in ihrer Gemeinde gehört über Missionare, die zu den Wilden gehen und zu den Menschenfressern, zu den Kannibalen und so. So etwas will ich werden, zu den Menschenfressern. Sie ist es nicht geworden. Mit 18 Jahren, sie wurde keine Missionarin. Ihr Leben hat einen anderen Weg genommen, aber eine fromme Christin. Und dann mit 18 Jahren fing sie an zu beten, oh Gott, gib mir doch einen wirklich guten christlichen Mann. Und sie bekam einen solchen guten, lieben christlichen Mann und war mit ihm glücklich 6 Wochen lang. Nach 6 Wochen wurde er zur Front genommen, das war im Ersten Weltkrieg, wurde zur Front genommen und wurde 3 Jahre lang an der Front gekämpft, überall. Dann wurde er verwundet, dann war er ein Jahr im Spital und als er danach nach Hause kam, war er nicht mehr der gute, liebe, christliche Mann. Auf der Front hat man getrunken und geflucht und geraucht und was wie das alles gestimmt. Mädchen nachgejagt, er war nicht mehr dieser Mann. Und eines Abends kommt er betrunken nach Hause und sie hat dieses Gefühl, welche Frauen haben, er kommt von einer anderen Frau. Und er legt sich aufs Sofa schlafen, schnarcht und sie verzweifelt geht ins andere Zimmer und betet, Gott, ändere doch meinen Mann. Und Gott, die Stimme Gottes antwortet, warum soll ich deinen Mann ändern, warum nicht dich? Aber bei mir ist nichts zu ändern, ich liebe dich von klein Kind auf. Ich diene dir. Zwischen uns beiden stimmt etwas nicht, hat die Gottes Stimme geantwortet. Ich habe sehr aufmerksam auf dein Gebet gehört. Du wolltest eine Missionarin zwischen Menschenfressern werden, zwischen Wilde. Die Wilden leben in der Dschungel Afrikas oder in Ozeanien, kostet über tausende von Marks, um hinzufahren. Besser mache ich es anders. Ich bringe dir einen Menschenfresser ins Haus. Du hast hier den Menschenfresser. Und sei doch Missionar zu diesem Menschenfresser. Und sie hat ihn mit viel Geduld und mit viel Liebe zum Glauben zurückgebracht. Sie sind beide jetzt über 90, sie leben noch. Und er bringt ihr jeden Tag eine Blume aus Dankbarkeit, weil sie ihn als Menschenfresser zum Christen gemacht hat. Nicht warum habe ich dieses Leid mit einem solchen Mann? Wozu habe ich es? Gott hatte einen Kannibalen, er hatte einen Menschenfresser. Und er hat gesagt, wem soll ich den anvertrauen? Ich muss doch eine Seele finden, die mich wirklich liebt und die sich widmen will, einen Menschenfresser aus ihm einen Heiligen zu machen. Dafür, zu diesem Zweck hat er es mir, nicht dafür ein Warum, sondern ein Wofür. Stelle dich um, vom Warum auf Wofür. Das ist alles, was ich euch zu sagen hatte. Ich bin sehr froh, dass ihr so lange mit mir Geduld hattet. Gott segne euch alle und bitte betet auch für uns, auch unsere Mission. Die Hilfsaktion Märtyrerkirche wurde ja von einem Juden gegründet. Wieder ein Jude, wurden hier eigentlich von 2, meine Frau war auch dabei. Und betet für uns alle. Und die Hilfsaktion Märtyrerkirche bemüht sich auch sehr, Juden zum Glauben zu bringen. Bitte betet für uns alle. Amen.